Richter 13, Vers 5. Hier ist in gewisser Weise ein Schlüssel für das Verständnis der Simson-Geschichte. Während ihr aufschlagt, will ich noch mit einer kleinen Begebenheit einleiten. Es ist schon etliche Jahre her, da strandeten in einer kleinen Bucht 300 große Wale. Zoologen untersuchten den Vorfall und kamen zu dem Ergebnis, dass die Wale im blinden Eifer einen Schwarm Sardinen gejagt hatten und sich dabei in zu flaches Wasser begeben hatten. Das Ende war eine Katastrophe. 300 Wale gestrandet. Wir werden heute sehen, dass es im Grunde dem Simson ähnlich erging. Lesen wir noch einmal Kapitel 13, Vers 5 aus dem Richterbuch. Da heißt es, da wird durch den Engel der den Eltern von Simson gesagt, angekündigt, 13, Vers 5, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nassiräer Gottes, ein Nassir, ein Gottgeweihter, soll der Junge sein von Mutterleib an, er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Simson sollte also ein Gottgeweihter sein. Das war Gottes Wunsch für sein Leben. Bitte schlagt noch eine Stelle auf im Alten Testament, 4. Mose Kapitel 6. Wir haben das letzte Woche nur kurz erwähnt, aber nicht gelesen. 4. Mose 6. Das müssen wir heute zugrunde legen. 4. Mose Kapitel 6, die ersten 8 Verse, das Gesetz über einen Abgesonderten, eben über diesen Nassir oder Nassiräer. 4. Mose 6 von Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen. Wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nassiräers gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weins und des Rauschtranks enthalten, Essig von Wein und Essig von Rauschtrank soll er nicht trinken und keinerlei Traubensaft soll er trinken und auch Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen, nicht mal Rosinen, getrocknete Trauben. Alle Tage seiner Weihe soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zu den Schalen nicht essen. Alle Tage des Gelübdes seiner Weihe soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er heilig sein, er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Alle Tage, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er noch ein drittes nicht tun, er soll sich keiner Leiche nähern, wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders, wegen seiner Schwester, auch ihretwegen soll er sich nicht unrein machen, wenn sie sterben, denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Alle Tage seiner Weihe ist er dem Herrn heilig. Bis dahin. Hier wird uns gesagt, dass Männer oder Frauen in Israel dieses Nassiräer-Gelübde auf sich nehmen konnten, und zwar freiwillig. Wenn das jemand tun wollte als Dank für eine bestimmte Sache oder aus einem anderen Grund, konnte er dieses Gelübde befolgen und dann musste er sich allerdings an diese Dinge halten, die wir gerade gelesen haben. Er sollte nichts vom Weinstock zu sich nehmen, keine Rauschmittel, keine Zügellosigkeit bedeutet das, sondern er sollte einfach leben. Alles, was vom Weinstock geerntet wurde, war auch ein Symbol für ein gewisses Leben im Wohlstand, Wein trinken und die Frucht des Weinstocks genießen. Das wird im Alten Testament oft gebraucht als Zeichen für einen gewissen Wohlstand, wenn jemand unter seinen Weinstock und seinen Feigenbaum hatte, seinen eigenen. Dann Vers 5. Kein Schermesser sollte auf sein Haupt kommen. Das lange Haar war das äußere Zeichen seines Gelöbnisses. Daran sollte man es erkennen, zumindest beim Mann. Und er sollte keine Toten berühren. Wörtlich, nicht zu der Seele eines Toten hineingehen. Er sollte sich nicht durch den Kontakt mit Toten verunreinigen, kultisch verunreinigen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum diese drei Bereiche, warum sollte er, wenn er so ein Nazirea-Gelübde, so ein Gottesweihe-Gelübde auf sich nahm, diese drei Bereiche meiden? Nun, er sollte nicht der Sünde dienen, durch Zügellosigkeit im Trinken und so weiter. Er sollte nicht sich selbst leben und er sollte sich auch nicht durch natürliche Bande abhalten lassen, Gott zu dienen. Die Weihe Gottes war auf seinem Haupt. Er sollte ganz für Gott zur Verfügung stehen und mit seinem ganzen Leben zeigen, ich gehöre Gott und ich diene ihm. Und so einer sollte auch Simson sein. Ein Unterschied ist nämlich bei dem Gelübde Simsons zu dem, was wir eben gelesen haben in 4. Mose 6. Simson war eigentlich ein Nasir, ein Gottgeweihter, wider Willen, möchte ich fast sagen. Er konnte sich das nicht aussuchen. Über ihn wurde das schon vor der Geburt bestimmt, dass er so einer sein sollte. Es kam nicht ganz freiwillig aus seinem eigenen Herzen. Über ihm lag das mehr wie so eine Last. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum er dieses Gelübde nicht wirklich erfüllt hat. Er hat es in allen Bereichen gebrochen, wie wir sehen werden. Er sollte abgesondert sein vom Bösen, von der Sünde, vom rein weltlichen Leben. Er sollte völlig hingewandt sein zu Gott. Sein Herz sollte ungeteilt bei dem Herrn sein. Er sollte Gott zur Verfügung stehen und bei Simson bedeutete das, er sollte für eine ganz bestimmte Aufgabe sich in den Dienst nehmen lassen, nämlich Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Denn das waren ja die Feinde, die Israel damals so stark dominierten. Simson war dazu bestimmt, ein Nasir zu sein. Er sollte sich von allem Unreinen absondern und ganz für Gott zur Verfügung stehen. Aber er brach das Gelübde in allen Punkten. Schau den Kapitel 14, Richter 14, Vers 8 und 9. Darüber haben wir heute vor einer Woche lange nachgedacht. Da gab es diese Geschichte, als er den Löwen zerrissen hatte. Das war in Ordnung, das konnte er tun. Der hat ihn ja auch in gewisser Weise bedroht und er hat ihn auseinandergerissen in seiner starken Kraft. Das war okay, aber als er zurückkam, hatte sich im Kadaver des Löwen ein Bienenschwarm eingenistet und Honig da reingelegt. Und der Simson nahm daraus, und das war nicht möglich, ohne mit dem Leichnam, mit dem Aas des toten Löwen in Berührung zu kommen. Er sollte nichts Totes anrühren, hier tut er es schon zum ersten Mal, weil der Honig so verlockend war, der Honig aus dem Bauch des toten Löwen. Dann in Kapitel 15 lesen wir, das können wir jetzt nicht im Einzelnen verfolgen, könnt ihr selber nachlesen, wenn ihr wollt. Da macht er einen Racheakt. Die Philister, die hatten seine Frau, die er da in Timna sich unbedingt genommen hatte, umkommen lassen. Und jetzt fängt er 300 Füchse oder Schakale, kann das Wort auch bedeuten. Beide Tiere waren unrein. Was hat er mit den unreinen Tieren zu schaffen? Er fängt unreine Tiere, bindet die aneinander und jagt die in die stehende Frucht der Philister und alles wird angezündet. In Kapitel 15, Vers 15 ist noch etwas Interessantes. Da heißt es, und er fand einen frischen Eselskinnbacken und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und er schlug damit 1000 Mann. Wieder so ein Gewaltakt des Simson, ja. Er schlägt 1000 Philister mit einem Eselskinnbacken, aber fällt euch auf, wieder verunreinigt er sich mit dem Knochen eines toten Esels. Das sollte er nicht anrühren. Und er macht es trotzdem. Er verunreinigt sich aber auch noch in einer anderen Weise. Wenn ihr nochmal zurückgeht in Kapitel 14, Vers 10, das kann man vielleicht in unseren Übersetzungen gar nicht so genau erkennen, Kapitel 14, 10, und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Das ist diese Hochzeit, die er da mit der Philisterin in Timna feiert. Festmahl heißt es hier, ist geschönt übersetzt. Im Hebräischen steht da, ein Trinkgelage hat er veranstaltet. ein Trinkgelage. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er da auch mit gebechert hat, der gute Simson. Er sollte sich enthalten von Rauschtrank, aber er veranstaltet ein Trinkgelage. Und in Kapitel 16 verliert er am Ende auch das sichtbare Zeichen seiner Weihe, nämlich das lange Haar. Ich habe nachgedacht, warum schaffte es Simson nicht, wie ein Gottgeweihter zu leben? Warum schaffte er es nicht? Es hat wahrscheinlich viele Gründe. Den einen haben wir letzte Woche schon gesehen. Simson tat sich schwer damit, Autorität anzuerkennen. Als ihm das Mädchen in Timna gefiel, da hörte er nicht auf Gott, sondern er wollte sie unbedingt haben. Gott hatte gesagt, nein, keine Partner nehmen aus einem Volk, das nicht eben zum Volk Gottes gehört, nicht von den Juden ist, sondern er machte es trotzdem. Er nahm von den Ausländern, von den Nichtjuden, die nicht zum Volk Gottes gehörten damals, nahm er sich unbedingt dieses Mädchen, ausgerechnet von den Feinden Israels. Und wir finden das heute immer wieder, dass sich Menschen, die gläubig sind und gläubig sein wollen, es auch bekennen, an diesem Punkt nicht Gottes Autorität unterstellen, sondern wählen sich einen Partner, der nicht Gott gehört, der Gott nicht lieb hat, sondern im Grunde ohne ihn oder gegen ihn lebt. Und das kann man nicht rechtfertigen. Da sagt die Bibel ganz klar, das ist nicht nach Gottes Willen. Simson hatte Probleme mit der Autorität. Er hörte auch nicht auf seine Eltern. Die warnten ihn davor. Die meinten es gut. So wie es auch die Ältesten und andere Leiter in der Gemeinde gut meinen, wenn sie Menschen warnen. Aber er hatte Probleme mit Autorität. Er hörte nicht auf Gott. Er hörte auch nicht auf die Autorität seiner Eltern. Ein zweiter Grund, warum Simson sich so schwer tat, dieses Gelübde eines Gottesgeweihten zu erfüllen: er übte keine Selbstdisziplin. Das werden wir jetzt heute in besonderer Weise sehen. Er übte keine Selbstdisziplin. Simson hatte eine große Schwäche für das andere Geschlecht. Zuerst heiratete er gegen die Ermahnung seiner Eltern eine Philisterin aus Timna. Simson fragte nicht nach den Grundsätzen Gottes. Er wählte nur nach den Augen: diese gefällt mir, die nehmt mir. Dann ging er zu einer Hure nach Gaza, Kapitel 16, Vers 3. Was hat der Gottgeweihte bei einer Hure zu suchen? Kapitel 16, 1 bis 3. Und Simson ging nach Gaza, dort sah er eine Hure und er ging zu ihr hinein. Das berichtete man den Gazitern und sagte, Simson ist hierher gekommen. Darum stellten sie und lauerten ihm auf und so weiter. Da kommt er in ganz große Schwierigkeiten hinein. Aber noch einmal gelingt es ihm, hier zu entkommen. Er packt die Flügel des Stadttores mit beiden Pfosten, Vers 3, reißt sie aus und legte sie auf seine Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron liegt. Übrigens, sportlich gesehen, wahrscheinlich die größte Leistung, die es je in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Denn er trägt dieses Stadttor 30 bis 60 Kilometer durch die Gegend. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also unglaubliche Kraft, aber seinen Geist nicht beherrscht. Die Sprüche sagen, es ist besser einer, der seinen Geist beherrscht, als einer, der eine Stadt erobert. Der Kräfte hat wie Simson, unbändige Kräfte. Aber er konnte sie nicht bezwingen, er konnte keine Selbstdisziplin üben, er hatte sich selber nicht in der Gewalt und unter der Kontrolle. Und schließlich verliebt er sich dann in Delila. Richter 16, Vers 4. Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Sorek lieb, ihr Name war Delila. Erinnert ihr euch an die großen Wale, die blindlings den kleinen Sardinen nachgeschwommen waren und gestrandet waren? Hier sehen wir es. Simson, der hatte auch immer so ein paar Sardinen, hinter denen er herschwamm. Und dann ging es auf trockenes Land. Und da musste er stranden. Simson und Delila. Delila heißt auf Deutsch die Leidenschaftliche, die Schmachtende. Da sehen wir es, was für ein Gespann. Der Gottgeweihte und die Verführerin. Die Geschichte von Simson und Delila ist eine der bekanntesten Geschichten der ganzen Bibel. Ihre Mischung aus Liebe, Sex, Gewalt und Verrat beinhaltet alle klassischen Elemente der Tragödie. Darum wurde diese Geschichte oft nachgespielt, verfilmt, in Liedern besungen, ist in die ganze Literatur der Weltgeschichte eingegangen. Simson und Delila. Delila ist hier ein Bild der Verführung zum Bösen. Nicht die Frau an sich wird in der Bibel als Bild für die Verführung gebraucht, sondern eine bestimmte Art von Frau, nämlich die zuchtlose Frau, die ist in der Bibel ein Bild für die böse Macht, die uns von Gott wegbringen will. Es gibt eine andere Gestalt, die in dieser Weise gebraucht wird, Isebel wird auch als Bild für Verführung gebraucht. Der Gottgeweihte ist bedroht, damals und heute auch. Es gibt in dieser gefallenen Welt Kräfte, die uns von Gott wegziehen wollen. Luther nannte diese Kräfte Chaosmächte. Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt. Das sind die Mächte, die uns von Gott wegbringen wollen. Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt. Die ziehen uns weg. Diese Kräfte wollen den Gottgeweihten binden. Lesen wir Vers 5. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Diese Kräfte wollen den Gottgeweihten binden. Betöre ihn. Was ist das Geheimnis seiner Kraft? Wir wollen ihn binden. Wir wollen ihn bezwingen. Schaut, ein Gottesmensch, der in der Kraft Gottes lebt, kann eigentlich nicht bezwungen werden. Der Epheserbrief sagt uns, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn wir in der Kraft des Herrn leben, können wir nicht bezwungen werden. Aber keiner von uns lebt vollkommen in der Kraft Gottes. Das ist unser Problem. Und erst wenn wir uns betören lassen und unsere Kraft verlieren, dann können wir gebunden und bezwungen werden. Und das ist natürlich die Strategie des Feindes, bei uns auch. In Vers 6 lesen wir, wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Da sagte Delila zu Simson, vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Vertrau mir doch dein Geheimnis an, sagt sie, und damit liegt sie ihm in den Ohren. Vers 7. Und Simson sagte zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen bindet, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch sein. 7 frische Sehnen. Vers 10-12. Da sagte Delila zu Simson, siehe, du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch jetzt, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn man mich ganz fest mit neuen Stricken, mit denen keine Arbeit getan worden ist, bindet, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch werden. Also neue Stricke, die Bindung wird schon dicker. Zuerst nur 7 Sehnen, jetzt neue Stricke. Lesen wir Vers 13 und 14. Da sagte Delila zu Simson, bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Vertrau mir doch endlich, womit man dich binden muss. Er sagte zu ihr, wenn du 7 Haarflechten, jetzt kommt schon sein Haar ins Gespräch, wenn du 7 Haarflechten meines Kopfes mit den Kettfäden am Webstuhl verwebtest. Und sie machte das und so weiter und rief immer dieser Ruf, Philister über dir, Simson. Hier sind wir jetzt schon ganz nah dran. Das äußere Zeichen seiner Gottesweihe ist schon im Gespräch und der Countdown läuft weiter. Vers 15-17. Da sehen wir, wie steter Tropfen den Stein höhlt. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, wo doch dein Herz nicht mit mir ist. 3-mal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid, und er vertraute ihr sein ganzes Herz an. Er verrät sein Geheimnis seiner Gottesweihe, warum er Kraft hatte, und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nassiräer Gottes bin ich von Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach wie jeder andere Mensch. Und genau das geschah natürlich. Lesen wir auch den Rest noch, Vers 18 weiter bis Vers 21. Und als Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz anvertraut hatte, sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und ließ ihnen sagen, diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Das merkte sie sofort. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr herauf und in ihrer Hand brachten sie das Geld mit, den Judaslohn. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen, dann rief sie den Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren, und so begann sie, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte, Philister über dir, Simson! Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte, ich werde davon kommen, wie es Mal für Mal gelang, und werde mich freischütteln. Dann kommt der erschütterndste Satz. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen, bis dahin. Da sehen wir, am Ende wich der Herr von ihm und auch seine Kraft. Das ist nämlich identisch. Der Herr ist unsere Kraft. Der Herr, er selbst, in uns ist keine Kraft. Ihr Lieben, gebe Gott, dass niemals über unserem Leben stehen muss. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Dass es zu einem kraftlosen Christentum kommt. Dass wir keine Selbstdisziplin haben, kein Überwinderleben. Dass wir gebunden werden können. Zuerst mit kleinen goldenen Fädchen und dann werden die Bindungen immer dicker und immer dicker. Am Ende sind es eiserne Fesseln, lesen wir hier in der Simson-Geschichte. Frische Sehnen, Vers 7, neue Stricke, Vers 11, verwebte Haarflechten, Vers 13, metallene Doppelfesseln in Vers 21. Mit diesen schlichten Bildern beschreibt die Bibel das Wesen der Sünde, der Verführung, des Teufels. Sünde bindet. Und der Herr Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wir dürfen uns nicht an Sünde gewöhnen, weder an Unversöhnlichkeit, dass es irgendwelche Leute gibt, mit denen wir nicht mehr reden, die wir nicht mehr grüßen, die wir am liebsten auf den Mond schießen würden ohne Rückfahrkarte, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen, die für uns gestorben sind oder so. Wir dürfen uns nicht an Unmoral gewöhnen, in keiner Form, auch nicht an Lüge, an Geiz, an Heuchelei, an versteckte Geldliebe. Sünde ist Sünde und muss ans Licht und unters Kreuz. Dort werden neutestamentlich gesprochen die Fesseln gelöst, nur unter dem Kreuz Jesu Christi. Wollen wir uns noch eine Sache anschauen, bevor wir uns dann dem Ende der Geschichte nähern? Simson verlor seine Kraft, als er das Geheimnis seiner Gottesweihe preisgab. Die Frage ist, was ist das Geheimnis unserer Kraft heute und wie bewahren wir diese Kraft oder, negativ ausgedrückt, wie verlieren wir diese Kraft? Schaut, Simson war ein Gottgeweihter. Er sollte nicht der Sünde dienen, nicht sich selbst leben, sich nicht durch natürliche Bande hindern lassen, Gott zu dienen. Er sollte Gott zur Verfügung stehen. Der Herr sollte sein Lebensinhalt sein. Im Alten Testament gab es ja nur sehr wenige Nasiräer, von denen wir in dieser Weise hören. Simson war einer, Samuel war einer, Hanna hatte ihn Gott geweiht, schon auch vor seiner Geburt. Johannes der Täufer war ein solcher Nasiräer. Einige, aber im Neuen Testament ist das anders. Wisst ihr, dass eigentlich jeder Christ ein Gottgeweihter sein soll, ohne dass wir in dieser Weise ein Gelübde erfüllen müssen und halten müssen. Aber eigentlich sagt uns doch das Neue Testament, jeder, der die Erlösung Jesu Christi erfahren hat, der freigemacht worden ist von der Sünde, der herausgerettet ist aus einem verlorenen und weltlichen Leben, er soll jetzt einer sein, der seinem Herrn durch Liebe, in der Liebe und Dankbarkeit dient. Wir wollen doch nicht mehr der Sünde dienen. Wir wollen nicht mehr uns selbst leben. Die Beziehung zu unserem Herrn soll Vorrang haben vor allen anderen Verbindungen. Wir wollen Gottgeweihte sein. Unser Leben soll dem Herrn gehören. Es soll ihn verherrlichen. Wir sind also im gewissen Sinne neutestamentliche Nazirer. Darf ich an der Stelle mal so fragen? Ist das so? Kann das jeder von uns so nachsprechen? Ist der Herr Jesus deine Freude und deine Kraft? Ist er dein Leben geworden? Hat er dir sein Auferstehungsleben geschenkt? Lebt er sein Leben in dir? Bist du ein Gottgeweihter? Dann lebe diese Weihe in Liebe, in der Liebe des Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und pass auf, dass du deine Weihe nicht verlierst. Wir verlieren unsere Kraft nämlich genau auf dieselbe Weise wie Simson. Durch Kompromisse mit der Sünde, durch Selbstleben und durch Selbstherrlichkeit. Aber auch wir als Christen, als Ganzes, die gesamte Gemeinde Jesu Christi ist Gottes Werkzeug in dieser Welt. Und die Gemeinde als Ganzes oder auch eine örtliche Gemeinde, wie sie hier in Hünfeld sich versammelt, kann ihre Kraft verlieren. Und die Frage ist, wie kann eine ganze Gemeinde ihre Kraft verlieren? Nun auf dem gleichen Weg, auch in einer Gemeinde können sich Kompromisse hineinschleichen. Man kann anfangen, gewisse Dinge zu erlauben, zu dulden im Gemeindeleben. Ich will jetzt hier nicht zu sehr in Details gehen. Ich glaube, wir können uns das alle vorstellen. Aber es kann schon anfangen damit, dass die Gemeinde einen Kompromiss eingeht, indem sie sich mit dem Staat verbündet, indem sie dieses unselige Bündnis von Staat und Kirche, Thron und Altar eingeht. Zeigt uns nicht die Kirchengeschichte, dass im 4. Jahrhundert nach Christus das Christentum sehr schnell degenerierte, nachdem die Christen mit dem Staat, mit dem damaligen römischen Staat ein Bündnis eingegangen waren. Sie degenerierten, es wurde ein saft- und kraftloses Christentum. Aber der Herr hat auch in diesem Christentum immer wieder Menschen erweckt und auch ganze Gemeinden erweckt und herausgerufen. Es ist immer die gleiche Ursache wie bei Simson. Wenn die Gemeinde ihre Gottesweihe aufgibt, ihre Absonderung von der Welt, ihre völlige und alleinige Abhängigkeit von Jesus Christus alleine, dann verliert sie ihre Kraft wie Simson. Und vielleicht merkt es die Christenheit auch nicht, dass der Herr von ihr gewichen ist. Denn in der Christenheit ist der Herr nicht. Der Herr ist in den Menschen, die ihn in ihr Leben aufgenommen haben, die ihm den Platz gegeben haben, der ihm gebührt, die ihn Herr sein lassen. Und er ist auch in den Gemeinden, die ihn wirklich Herr sein lassen und ihm diesen Platz einräumen, der ihm gebührt. Machen wir noch einen kurzen Sprung in unsere Zeit. Die Gemeindelandschaft um uns herum verändert sich eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit, muss ich sagen. Wir haben heute viele Gemeinden, evangelikale Gemeinden wohlgemerkt. Da ist Gemeindewachstumsmanagement auf dem Programm, besucherfreundliche Gottesdienste, christliches Theater, psychologische Gemeindeberatung, mehr Spaßfreizeiten, christliche Tanzkurse mit Tanz bis zur Morgenandacht und so weiter und so weiter. Die Frage ist, wo gibt es noch kraftvolles Christentum? Wo gibt es noch kraftvolles Christentum? Gibt es das hier unter uns? Können wir sagen, Herr, wir wollen den Auftrag der Gottesweihe nicht verlieren, weder als Einzelne noch als Gemeinde. Und wenn rund um uns herum die Gemeinden alle möglichen absurden Dinge tun, wir wollen nicht uns vergleichen mit anderen, sondern wir wollen bei deinem Wort bleiben und bei deinen Grundsätzen. Und das, was wir da erkannt haben, das wollen wir auch mit deiner Hilfe leben. Das wäre wichtig für uns, dass wir als Gemeinde das auch erkennen. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Das Heil der Gemeinde liegt nicht darin, sich anzupassen und so zu sein wie die Welt. Und das liegt auch nicht das Heil unseres Lebens darin, wenn Christen so sein wollen wie die Welt, sondern das Heil liegt darin, dass wir anders sind als diese Welt und dass unsere Gemeinde anders ist als wie die Dinge, die wir in dieser Welt finden. Lasst mich schließen, indem ich noch etwas sehr Schönes am Ende erwähnen darf. Nämlich, die Simson-Geschichte hat ja noch einen gewissen Höhepunkt am Schluss, einen positiven Höhepunkt, nämlich Simson wurde ja trotz all seinem vielen Versagen noch einmal in großartiger Weise von Gott gebraucht. Nämlich, ihr wisst es, er riss noch einmal die Säulen ein, als die Philister da ein großes Fest hatten, feierten, 3000 Leute waren oben auf einem Dach, das auf Säulen getragen wurde, und Simson nahm in seiner Kraft die Mittelsäulen und riss sie ein, und dann kamen noch einmal 3000 Philister, 3000 Feinde Gottes um, und so erreichte er wahrscheinlich in seinem Tod mehr für das Reich Gottes als wie in seinem ganzen Leben. Und mit dieser Handlung, die am Ende der Philister, der Simson-Geschichte beschrieben wird, Kapitel 16, Vers 25 folgende, das brauchen wir jetzt nicht mehr im Einzelnen lesen, da ist er im Grunde noch einmal ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, der auch in seinem Tod das Eigentliche erreichte, den eigentlichen Auftrag seines Lebens ausführte. Denn er hat in seinem Tod die Sünde, die Hölle, den Tod, den Teufel und die Welt besiegt, die Chaosmächte. Als er diese Säulen einriss, Sünde und Tod besiegte an seinem Sterben, dort am Kreuz von Golgatha. Also in gewisser Weise ist Simson hier noch einmal ein schwacher Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, der auch den größten Sieg vollbracht hat in seinem Sterben und dann natürlich in seiner Auferstehung. Aber wie war das möglich, dass Simson doch noch einmal eine solche Kraft bekam? Er, der so versagt hatte, der sich so verunreinigt hatte mit all den Dingen, die wir vorhin aufgezählt haben. Wie bekam er noch einmal die Kraft? Das Geheimnis lesen wir in Vers 22, Kapitel 16, 22. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war. Wisst ihr, dieser Satz hier ist mir noch sehr tröstlich geworden in der Simson-Geschichte. Das Haar begann wieder zu wachsen. Das heißt, Gottes Gnade war noch nicht zu Ende gewesen mit ihm, obwohl er so versagt hatte, obwohl er hier in die Gewalt der Feinde gekommen war, obwohl sie ihn kahl geschoren hatten, obwohl sie ihm die Augen ausgestochen hatten, obwohl er die Mühle drehen musste bei den Philistern. Und immer noch war Gottes Gnade da und das Haar wuchs wieder und er wurde doch noch einmal von Gott gebraucht. Und ich dachte mir bei der Vorbereitung, vielleicht ist auch jemand hier heute Morgen, der fühlt sich wie Simson, weil er in letzter Zeit oft versagt hat in seinem Leben, weil diese Gottesweihe ihm abhanden gekommen ist, weil er unter die Räder kam, weil die Sünde ihn gebeutelt hat. Und er denkt sich, wie soll Gott noch etwas mit meinem Leben anfangen? Und dann sehen wir hier die Gnade Gottes im Leben der Simson. Das Haar wuchs wieder. Und auch bei dir, mein lieber Bruder oder Schwester, das Haar kann wieder wachsen, im Bild gesprochen. Ja, das heißt, Gott hat noch Gnade und er kann auch dich noch gebrauchen. Voraussetzung, wenn du Buße tust über deinem falschen Wegen, über Ungehorsam, über Sünde. Buße tun und dich neu zur Verfügung stellen und der Herr kann dich wieder gebrauchen. Nun aber wirklich der Schluss. Ich will damit enden, dass ich euch darauf hinweise, dass wir noch einmal von Simson lesen im Neuen Testament. In Hebräer 11, Vers 32, 33, in einem großen Kapitel von den Glaubenshelden des Alten Bundes, lesen wir doch tatsächlich noch von Simson. Hebräer 11, Vers 32, 33, da heißt es, die Zeit würde mir fehlen, mir fehlt sie jetzt auch, ich kann da nicht mehr drauf eingehen im Großen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Salomo und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen. Am Ende finden wir also Simson unter den Glaubenshelden des Alten Testament. Wie war das möglich? Nach seinem großen moralischen Versagen wurde das hier einfach übergangen oder totgeschwiegen? Nein, ihr Lieben, das ist die letzte Wahrheit, die wir noch aufnehmen wollen. Wir sind dankbar für die vergebende Gnade Gottes in unserem Leben. Hier am Ende seines Lebens wird Simson aus der Perspektive der Ewigkeit gesehen. Hier wird er so gesehen, als hätte er schon vor dem Richterstuhl des Christus gestanden, als wären alle seine bösen Werke, seine Sünden schon gerichtet worden, und da ist nur noch das übrig, was er im Glauben getan hat, was Gott in ihm und durch ihn getan hat. Das wird hier am Schluss noch gesehen. Und so erkennen wir in der Simsons-Geschichte auch das, wie es mit unserem Leben sein wird. Am Ende wird nur das bleiben, was der Herr Jesus in uns und durch uns getan hat. Und die Gnade Gottes hat alles vergeben, was den Herrn nicht geehrt hat. Aber lass uns auch bedenken, dass es zeitliche Folgen hat, wenn wir uns der Sünde hingeben und Kompromisse machen. Zeitliche Folgen hatte es im Leben des Simson, aber die Gnade Gottes brachte ihn zum Ziel. Wollen wir miteinander aufstehen und beten? Himmlischer Vater, wir danken dir auch heute Morgen für dein Wort. Wir danken dir, dass es so lehrreich ist. Auch im Alten Testament, diese schlichten Geschichten, Herr, sie haben uns so viel zu sagen. Herr, im Grunde müssen wir bekennen, dass in jedem von uns, auch in mir, ein Stück von diesem Simson steckt, auch ein Stück von der Delila, Herr. Jeder von uns ist in der Lage, andere zum Bösen zu verführen. Jeder ist in der Lage, die Gottesweihe aufs Spiel zu setzen. Herr, vielleicht haben wir auch schon versagt, wie Simson, gerade in der letzten Woche oder wann es immer war. Herr, danke, dass wir aber gesehen haben, die Gnade, deine Gnade, die ist so groß, die kann vergeben, die kann reinigen, die kann neu in den Dienst stellen, die kann wieder gebrauchen, und am Ende wird sie triumphieren. Herr, lass uns doch lernen aus dieser Geschichte des Simson. Lass uns doch heute Morgen neu sagen, dass wir unser Leben aus Liebe und Dankbarkeit dir, dem Erlöser von Golgatha, zur Verfügung stellen wollen. Bewahre uns vor Kompromisse mit der Sünde in jeder Form. Gib, Herr, dass wir ungeteilten Herzens bei dir sind, und gebrauche uns, deinen Auftrag auszuführen in dieser Welt. Bewahre uns auch als ganze Gemeinde vor Kompromissen, und bewahre uns, deine Grundsätze zu verlassen und zu verleugnen. Hilf uns auch, als Versammlung hier in Hünfeld bei dir und deinem Wort zu bleiben. Das bitten wir von ganzem Herzen. Amen.